Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschitzecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es sind 7 Burschen zwischen 14 und 17 Jahren und sie sollen eine Lehrerin über Monate hinweg gequält, bestohlen, vergewaltigt und schließlich ihr Haus angezündet haben. Wir sprechen heute über eine Jugendbande, die sich derzeit vor Gericht für mutmaßliche Verbrechen verantworten muss, die man einem Teenager eigentlich nicht zutrauen würde. Und wir stellen auch die Frage, warum scheint unsere Jugend derzeit so dermaßen kriminell? Jan Machert aus der Standard Innenpolitik und Chronik-Redaktion ist heute hier und auch Magdalena Punz. Sie ist Chronik-Chefin beim TV-Sender Puls 24 und da wir rund 6 Jahre gemeinsam gearbeitet haben, werden wir uns nicht siezen heute, das nur als Information für die Zuhörer vorweg. Wir sprechen heute über 7 Burschen, die vor Gericht stehen aufgrund, man könnte sagen, des Umgangs mit einer Lehrerin, der ihnen da vorgeworfen wird. Vielleicht zu Beginn, damit wir ein Bild bekommen, was wird den Burschen vorgeworfen?
Du hast es schon angesprochen, wir haben hier 7 Angeklagte im Alter zwischen 14 und 17 Jahren und es ist doch eine ziemliche Reihe an Anklagepunkten, die den Burschen hier vorgeworfen wird. Wir sprechen hier von schwerer Erpressung, von Vergewaltigung, von sexuellem Missbrauch, geschlechtlicher Nötigung, schweren Diebstahl und Brandstiftung. Und es gibt noch ein paar andere kleinere Delikte, aber das würde ich jetzt mal sagen, sind so die größeren und das ist doch eine Menge, wenn man sich anschaut, wie jung diese Burschen eigentlich sind.
Was man nur hinzufügen kann, ist, dass es 3 Hauptangeklagte gibt. Davon sind 2 in Untersuchungshaft, 1 sogar in Strafhaft. Und das sind ein 15-jähriger Iraker, ein 17-jähriger Rumäne und ein 15-jähriger Afghane, um das vielleicht noch zu ergänzen.
Diese ganze Geschichte handelt, du hast es gerade schon umrissen, Magdalena, da geht es um Erpressung, da geht es um Nötigung und am Ende sogar um Brandstiftung. Beginnen wir vielleicht zu Beginn. Wie konnte aus einem Verhältnis zwischen einer Lehrerin und einem 16-jährigen Schüler, das ist ja die Ausgangssituation, diese ihre Geschichte werden?
Genau, das ist die Ausgangssituation. Begonnen hat das Ganze mit einer Kontaktaufnahme über ein Social-Media-Profil. Das war ein ehemaliger Schüler, der da diese Lehrerin, die jetzt hier das Opfer in diesem Prozess ist, kontaktiert hat. Man hat sich dann auch relativ bald einmal auch getroffen. Es kam dann zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Und dazu muss man gleich zu Beginn sagen, dass die Lehrerin natürlich jetzt davon spricht oder relativ schnell davon gesprochen hat, dass das ein großer, großer Fehler war, dass er sich überhaupt auf diese Beziehung oder auf diese sexuelle Beziehung eigentlich eingelassen hat. Denn damit hat wirklich ein richtiger Strudel an Dingen stattgefunden und ist losgegangen über viele, viele Monate, ein Martyrium, so beschreibt es eigentlich die Staatsanwaltschaft für diese Lehrerin. Denn es ist ja dann nicht nur bei dieser einvernehmlichen sexuellen Beziehung mit diesem Ex-Schüler gekommen, sondern es sind dann immer mehr Burschen dazugekommen und ja, die haben sich fast ein bisschen eingenistet in ihre Wohnung, würde ich sagen.
Und wenn man noch ein bisschen davor bleibt, hat eigentlich die Lehrerin, so sagt es zumindest aus in ihrer Einvernahme, ja auch nach dem ersten Mal, nach dem einvernehmlichen Mal mit diesem Ex-Schüler gemerkt, eben, dass es ein Fehler ist und hat auch von Anfang an die Angst gehabt, das könnte sich verbreiten, also sprich unter Jugendlichen bis hin zum Direktor oder bis hin zu anderen Lehrerinnen und Lehrern ihrer ehemaligen Schule und hat auch deshalb dieses Verhältnis am Anfang weiterziehen lassen sozusagen. Also es kam auch zu mehreren Treffen mit diesem Ex-Schüler und dann, das hast du jetzt schon angesprochen, hat dieser Ex-Schüler irgendwann einmal Freunde mitgenommen und so erzählen es eigentlich alle einhellig, also zumindest die Angeklagten, war das am Anfang eher ein Zusammensitzen, also wie sie es nennen, Chillen. Für die Lehrerin, glaube ich, am Anfang, so wirkt es zumindest am Anfang, war das noch relativ harmlos, wobei diese Burschen sehr schnell klargemacht haben oder damit geprahlt haben sollen, Teil einer Jugendgang zu sein oder einer Jugendgruppe zu sein aus Liesing, die sich halt rund um diesen Liesinger Platz am Bahnhof immer wieder trifft und mutmaßlich Straftaten begeht. Also angeblich, das geben auch die Burschen zu mittlerweile, also zumindest von diesen Videos, von denen auch das Opfer gesprochen hat, dass sie eben Videos hergezeigt haben, auf dem ein demoliertes Auto zu sehen ist, das mutmaßlich sie demoliert haben, auf dem ein Hase zu sehen ist, dem mit einer Machete der Kopf abgeschlagen wurde, offenbar um zu illustrieren, wie gefährlich man sei. Also das waren, glaube ich, 3 oder 4 Burschen am Anfang, die das illustriert haben in dieser Wohnung.
Man hat ja auch dazu gesagt, wenn sie nicht so mitspielt, wie sie sich das vorstellen, das kam dann im Zuge der Zeit oder im Laufe der Zeit, dass da relativ schnell mal 50 bis 70 Burschen vor der Tür stehen könnten, brauchen sie eigentlich nur einen Anruf machen bzw. eine Nachricht schreiben. Und das ist natürlich schon etwas, was Angst einflößt.
Also wenn man der Anklage folgt oder auch den Aussagen des Opfers, dann haben sie eigentlich abseits dieses Geheimnisses, also dieses Verhältnisses mit dem Ex-Schüler, das sich dann tatsächlich herumgesprochen hat, also auch das ist jetzt im Prozess eigentlich mehr oder weniger klar geworden, weil am Anfang haben sich die Jugendlichen nicht wirklich geäußert dazu, haben sie eigentlich laufend inkriminierende Details aus diesen Treffen in dieser Wohnung gesammelt, auf die wir jetzt auch aus Opferschutzgründen nicht näher eingehen, um sie mutmaßlich gegen dieses Opfer zu verwenden. Also eines kann man vielleicht schon sagen, das war dann schon gegen Ende hin, kann man sagen, dieses Martyriums soll ein 15-Jähriger, einer der Hauptangeklagten, dieser 15-jährige Iraker, eigentlich die Situation ausgenutzt haben auf der Terrasse vor der Wohnung, als das mutmaßliche Opfer beeinträchtigt war von Medikamenten, um quasi einen sexuellen Übergriff vorzunehmen. Und das dürfte auch teilweise gefilmt worden sein und dient auch jetzt quasi als ein Beweis, der darauf hindeuten soll, dass da möglicherweise eine Vergewaltigung stattgefunden hat.
Das heißt, man hat diese 29-jährige Lehrerin zuerst damit unter Druck gesetzt, diese Affäre mit einem 16-Jährigen zu veröffentlichen, sich dann immer mehr in ihrem Umfeld ausgebreitet und weiteres Material erstellt und gesammelt, um diese Frau unter Druck zu setzen. Das ist der Vorwurf.
Genau, unter anderem. Und dann hat man auch sehr viel von ihr verlangt. Sie hat unzählige Taxifahrten bezahlen müssen für die Burschen. Sie hat von ihnen Drogen abkaufen sollen, so heißt es auch in der Anklage, die sie dann auch selbst aber dann in der Wohnung konsumiert haben. Sie haben sie bestohlen, das ist zumindest auch ein Vorwurf. Es sind wirklich unzählige Dinge, die da passiert sind. Aber die Ausgangslage war eigentlich genau diese Affäre und die haben sie ihr angedroht, gegen sie zu verwenden, um damit, so sagt auch die Staatsanwaltschaft, ihre gesellschaftliche Stellung zu schädigen, indem sie es eben dem Direktor zum Beispiel sagen und aber auch das Vernichten ihrer wirtschaftlichen Existenz.
Das heißt, sie würde wahrscheinlich ihren Job verlieren. Das war die Angst, die sie hatte, wenn das ans Licht kommt.
Ja, genau.
Ein Nebenaspekt, der sich zu Beginn vielleicht noch auftut, den wir auch ganz kurz ansprechen müssen, ist, dass diese 29-jährige Lehrerin ja ein einvernehmliches Verhältnis mit einem 16-Jährigen gehabt haben soll. War das vor Gericht, strafrechtlich gesprochen, ein Thema?
Also es wurde klargestellt, dass es strafrechtlich kein Thema ist, auch wenn es am Anfang eigenartig wirkt aufgrund dieser Altersspanne. Hat auch die Staatsanwältin gleich am Anfang gesagt, dass es sich einerseits einmal um einen ehemaligen Schüler handelt, also sprich dieses direkte Autoritätsverhältnis liegt nicht vor.
Lehrer-Schüler-Verhältnis, ja.
Genau, Lehrerin-Schüler-Verhältnis. Dann ist dieser Schüler natürlich minderjährig gewesen, mit damals 16, aber schon quasi selbstbestimmungsfähig oder sexuell selbstbestimmungsfähig, wie es genau hieß, von der Staatsanwältin. Und das ist, glaube ich, eines der relevanteren Dinge in dieser Causa, es war einvernehmlich und das sagen beide.
Fangen wir vielleicht mit den 2 Seiten an, die sich da vor Gericht stehen. Beginnen wir mit den Angeklagten, diesen 7 Burschen. Ihr wart beide im Prozess und der geht ja auch noch einige Zeit. Ich glaube am 20. Oktober, korrigiert mich da gerne, soll es tatsächlich ein Urteil geben. Das heißt, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Das sind noch rund 2 Wochen. Aber wie haben denn die Angeklagten jetzt beim ersten Termin auf euch gewirkt?
Ich glaube, ein Wort fasst das ganz gut zusammen und zwar abgebrüht. Es wurde ja auch die Anklage dort vorgetragen von der Staatsanwältin. Sie waren jetzt, würde ich sagen, nicht besonders beeindruckt. Der Erste, der ausgesagt hat, das war diese einvernehmliche Geschichte, der hat schon mal gesagt, dass er ein bisschen nervös ist. Beim Zweiten hat man dann schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der das ja klar erzählt. Und was man bei dem zum Beispiel gefühlsmäßig schon auch gemerkt hat, war, dass da sehr wenig Empathie in Richtung des Opfers geht. Vor allem bei den Vorwürfen rund um die sexuelle Geschichte, also die Vergewaltigung oder auch der sexuelle Missbrauch. Da muss man auch dazu sagen, dass die Burschen das hier abstreiten und sagen, das ist immer einvernehmlich gewesen, das stimmt nicht, dass wir hier Gewalt angewandt haben. Aber ich würde echt sagen, diese Abgebrühtheit und dieses Empathielose hat man schon recht gut bei diesen Burschen gespürt.
Ja, also es war halt eher so ein Hinnehmen. Also wäre das jetzt nichts Besonderes. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber wie die Anklage nochmal verlesen wurde, wir kennen sie ja schon seit einiger Zeit und wir kennen ja auch den Ermittlungsakt, das nimmt einen sehr wohl mit. Also wenn man sich diese Geschichte durchliest und natürlich Gerichte entscheiden am Ende auf Wahrheitsgehalt sozusagen und wir werden dann am Ende sehen, welche Urteile da gesprochen werden, aber grundsätzlich nimmt einen das mit, man kann das nachfühlen. Das Gefühl hatte ich auf der Anklagebank so nicht, weil man ist ja eher so da gesessen, als wäre das gefühlt irgendwie so ein Nachmittag wie jeder andere. Und das lässt einen dann schon ein bisschen ratlos zurück. Also speziell dem 15-Jährigen, den du jetzt auch angesprochen hast, der da als zweiter Platz genommen hat. Ein kleiner Bursche mit sehr kindlichem Gesicht, den man jetzt, das sagt man immer natürlich über mutmaßliche Straftäter, dass man sie dann nicht ansieht, aber wo man sich denkt, okay, mit 15 Jahren, wo war ich da eigentlich? Über welche Dinge habe ich danach gedacht? Und der erklärt oder schildert, ich sage jetzt mal sehr monoton, ohne große Emotion, wie das eigentlich abgelaufen ist, dass sie am Ende dieser Causa eine Wohnung einer Person angezündet haben und sagt dann einfach, ja, ich habe mir gedacht, das brennt halt dann aus und so. Und erklärt es, als wäre das jetzt der Einkauf von gestern. Jetzt sehr überspitzt gesagt. Und das lässt mich schon auch ratlos zurück, wie man mit 15 so weit kommen kann, ehrlicherweise.
Und ich glaube auch ein Satz, der hängen geblieben ist, war, man hat halt einfach keine Lust mehr auf sie gehabt.
Genau.
Wir dachten, das sei der letzte Coup, ich hatte keine Lust mehr auf sie.
Genau, das war derselbe 15-Jährige, ja.
Abgebrüht.
Und was man vielleicht dazu sagen muss zum Thema, also wie sich die Jugendlichen beim Thema Sexualdelikte verhalten, können wir nicht sagen, weil das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Also da mussten wir immer wieder raus, also das wurde sehr wohl besprochen. Man hört dann immer nur im Nachhinein, was da möglicherweise gesprochen worden sein könnte, da möchten wir jetzt nicht spekulieren, wir waren nicht dabei. Also das können wir nicht bewerten.
Das wäre tatsächlich etwas unseriös. Merken wir uns diesen Punkt, dieser Abgebrühtheit, weil ich glaube, das wird in diesem Gespräch noch ein großes Thema werden. Bleiben wir zu Beginn aber noch bei dem Fall selbst und auch bei dem ersten Prozesstag. Das mutmaßliche Opfer, wie geht es dieser 29-jährigen Lehrerin, die ist ja in den vergangenen Monaten, man könnte sagen, durch die Hölle gegangen. Wie geht es dir heute?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ja oftmals untergeht bei solchen Prozessen, weil es oftmals dann so ist, dass man die Angeklagten hört und vor allem die AnwältInnen der Angeklagten hört, aber sehr wenig von Seiten der Opfer hört. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man hier auch ein bisschen schildert, wie es der Frau geht. Wir wollen da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wirklich in den höchstpersönlichen Bereich natürlich reingeht. Aber es wurde natürlich auch ein Gutachten über ihren gesundheitlichen Zustand erstellt, wo sehr wohl eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt wurde. Das sehen wir sehr oft bei Opfern, vor allem auch von sexueller Gewalt, von sexuellen Übergriffen und wie gesagt, recht viel weitere Details zu all dem, was gesundheitlich mit ihr ist, das lassen wir hier ganz bewusst auch aus, weil das in den höchstpersönlichen Raum reinfällt.
Diese Jugendlichen stehen jetzt vor Gericht. Ihr habt den Fall jetzt umrissen. Die Brandstiftung, sprechen wir über das auch noch ganz kurz, dieses traurige Finale dieser ganzen Geschichte. Wie ist es dazu gekommen? Ich meine, zwischen jemanden unter Druck setzen und sein Haus anzünden, liegt doch noch einmal einiges. Wie konnte das passieren?
Naja, das war sozusagen das Grand Finale eigentlich von dieser Geschichte. Man hat sich hier Zutritt zur Wohnung verschafft, als die Frau, das Opfer, also diese Lehrerin, gerade nicht da war. Und hat sich dann offenbar überlegt, das so abzuschließen, vielleicht auch um Beweise und Spuren zu vernichten. Das wäre jetzt mal etwas, was auf der Hand liegen würde. Und wie gesagt, dieser eine Satz, der mir auch sehr hängen geblieben ist, dieses unser letzter Coup quasi. Und damit wollte man vielleicht die Geschichte auch ein bisschen abschließen. Wahrscheinlich aber auch in dem falschen Wissen, das ist nämlich auch einmal gefallen im Zuge dieser ganzen Geschichte, es wird uns eh nichts passieren, man erwischt uns eh nicht.
Und was man vielleicht hinzufügen muss, in welcher Zeitphase wir uns da befinden. Das Ganze beginnt ja eigentlich im vergangenen Jahr und endet dann heuer im Jänner, als die Wohnung brennt.
Also fast ein ganzes Jahr, genau. Diese Geschichte.
Und im März habt ihr, glaube ich, die ersten Geschichten dazu veröffentlicht.
Genau.
Und wenn man jetzt sich diese Zeitleiste anschaut, also zumindest anhand der Anklage, die auch natürlich anhand der Einvernahme des Opfers ja auch und mit Beweisen sozusagen als Gegenstück aufgebaut ist, haben wir quasi Mitte Jänner die Situation, dass, das haben wir schon vorher besprochen, die Jugendlichen mutmaßlich das Opfer ja immer wieder erpresst haben mit dem Geheimnis zu Geldzahlungen und so weiter. Und es soll dann Mitte Jänner zu einer Situation gekommen sein, wo dann einer der Hauptangeklagten gemeinsam mit einem anderen plötzlich vor ihrer Tür stand und wieder Geld wollte angeblich, sie aber keins mehr hatte. Angeblich hatte sie nur noch 40 Euro in ihrem Geldtaschel quasi Und wenn man sich dann anschaut, quasi das tags darauf eigentlich oder in der Nacht tags darauf, dann plötzlich diese Brandstiftung passiert, könnte vermutlich ja auch, das könnte auch zusammenhängen, sagen wir es mal so, zwischen der Situation, dass man sie eigentlich nicht mehr ausquetschen konnte und dann gesagt hat, okay, das ist unser Grand Finale, jetzt brauchen wir die Person eh nicht mehr, weil sie kann quasi kein Geld mehr zahlen. Jetzt zündet mir ihre Wohnung an.
Aber habt ihr nicht gerade gesagt, sie war nicht da, als die Wohnung gebrannt hat? Ich glaube, sie war auf Urlaub, steht in eurem Text.
Genau.
Das heißt, da ist nicht viel Zeit dazwischen, zwischen diesem letzten Treffen und dass die Frau auf Urlaub gefahren ist.
Genau.
Okay, nur zum Verständnis, dass wir das, den Zeitstrahl auch richtig skizzieren. Jetzt, ich glaube, haben wir den Fall an sich einmal mehr oder weniger durchskizziert. Wichtige Frage bei solchen Berichterstattungen auch immer, was den Jugendlichen im Falle einer Verurteilung drohen könnte. Von was für einem Strafrahmen sprechen wir da?
Bei denjenigen, wo die Sexualdelikte sehr gravierend sind, also wo wir auch schon von Vergewaltigung sprechen oder von mutmaßlicher Vergewaltigung sprechen, geht es um bis zu 7,5 Jahre. Also da muss man immer dazu sagen, wir haben es da mit Jugendlichen zu tun. Das heißt, das Strafmaß von 15 Jahren wird dann halbiert. Und ich habe mir dann noch aufgeschrieben, also derjenige, der die geringste Deliktserwartung hat, also das niedrigste Strafmaß, ist sozusagen der, mit dem es einvernehmlich war, also der Ex-Schüler, dem wird sozusagen vorgeworfen, dass er beteiligt war, 800 Euro aus der Wohnung zu stehlen, aus einer Sparbüchse. Aber das könnte, vielleicht lehne ich mich das sehr weit aus dem Fenster, aber wahrscheinlich nicht, vermutlich fallen gelassen, weil sich einer schon quasi schuldig bekannt hat dazu und es vollumfänglich auf sich genommen hat. Das ist ein sehr geringes Strafmaß. Da geht es, glaube ich, bei ihm um, was ich mir vorher angeschaut habe, um 1,5 Jahre, wenn man es halbiert. Aber das wird es vermutlich nicht sein.
Wenn man sich diese Geschichte so durchliest, entweder im Standard oder auf Puls 24 im TV ansieht und für die verschiedensten Kommentare und Beiträge dazu liest, dann stellt sich irgendwie die Frage, wenn man sich diese jungen Menschen ansieht, was treibt Teenager zu so einer fürchterlichen Tat? Ich meine, das ist wahrscheinlich eine nicht beantwortbare Frage, aber ich glaube, es lohnt sich trotzdem, drüber zu reden. Magdalena, was ist da deine Einschätzung?
Also was ich ganz oft von jugendlichen Kriminellen und jugendlichen Straftätern höre, ist, warum soll ich denn arbeiten gehen, wenn ich anders schneller an Geld zum Beispiel komme? Also das zeigt sich in dieser Geschichte ja auch ganz gut. Man hat versucht, von dieser Frau so viel wie möglich zu profitieren. Man hatte ja auch Gegenstände, Wertgegenstände, die man eventuell verkaufen kann, aus ihrer Wohnung rausgenommen. Also das ist sicherlich oftmals ein Beweggrund, Geld, ja. Dann Spaß, eine Art von Gruppendynamik, die hier entsteht, wo sich sozusagen der eine hochschaukelt, der nächste sagt, aber ich bin noch ärger als du. Und da, wie gesagt, eine Art von Gruppendynamik entsteht, die auch ziemlich gefährlich werden kann. Dann eine absolute Empathielosigkeit, die sich zum Teil auch dadurch erklären lässt in manchen Fällen, dass diese jungen Burschen auch zu Hause nicht besonders viel Empathie und Einfühlvermögen erlebt haben. Gewalt ist tatsächlich auch so, das höre ich auch immer wieder, dass Jugendliche, die Gewalt anwenden, selbst Gewalt erlebt haben. Also das ist nicht irgendwie eine Erfindung, sondern das ist tatsächlich oft so. Und dann eben, wie gesagt, auch die Zustände zu Hause, dass man irgendwie wenig Raum hat, wenig Platz hat. Und dann treibt es die Burschen raus. Also dieses Rausgehen, raus in den Park, der Park als zweites Wohnzimmer, ist auch so eine Geschichte, die wir immer wieder hören. Und dann natürlich Eltern, denen es zum Teil vielleicht auch egal ist, wo die Kinder um 1 Uhr nachts sind. Das ist auch eine Sache, die man immer wieder mitbekommt, wo man sich dann auch die Frage stellt, warum fällt das niemandem auf, dass die nicht zu Hause sind? Also da gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum es zu solchen Straftaten kommt. Und wie gesagt, das eine habe ich ja auch schon gesagt, viele glauben auch, uns passiert eh nichts oder können zum Teil auch gar nicht wirklich einschätzen, was überhaupt Straffälligkeit bedeutet. Ist es jetzt schon straffällig, wenn ich jemanden eine Ohrfeige gebe oder ist das jetzt nur eine Streitigkeit? Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Aspekte, warum junge Menschen straffällig werden.
Jan, hast du da eine Einschätzung?
Kann ich mich nur anschließen, weil wir kennen ja so die großen Jugendkriminalitätsfälle, die kennen wir ja sehr, sehr intensiv. Das, was wir, glaube ich, überall sehen, das war jetzt bei mehreren Jugendgangs der Fall, also tatsächlich diese Gleichgültigkeit. Also ich glaube, Sachbeschädigung ist da nicht einmal mehr ein Bagatelldelikt, das gehört einfach dazu. Gewalt findet man eigentlich immer wieder auf den Handys von den Jugendlichen oder sie sind dann irgendwann einmal wegen Körperverletzung vorbestraft, das sehen wir auch immer wieder.
Suchtprobleme habe ich vergessen aufzuzählen, das ist auch
Suchtprobleme. Nur selbst oft im Drogenverkauf, also das erleben wir jetzt ja auch gerade wieder, also wo sie eben dieser besagte 15-Jährige, über den wir schon sehr oft gesprochen haben, ja oftmals Drogendealer präsentiert hat, als wäre das jetzt auch völlig normal. Also ich habe halt damit gehandelt, hat er gesagt, als wäre das auch völlig normal. Wo man dann auch so als Beobachter dann so daneben sitzt und so jungen Leuten zuhört, wie sie darüber reden, sondern aber Koks verkaufen wir nicht, wir verkaufen nur Ecstasy und Marihuana. Wo man sich halt dann schon so denkt, okay, in welcher Lebenswelt steckst du? Also ich glaube sehr wohl, wie du sagst, da kommt auch das Geld her. Also man verdient oder man kann, glaube ich, mit Drogengeschäften relativ schnell recht viel Geld verdienen. Ich glaube einfach, das, was man eben immer hört, ist ja nicht nur, dass man sich quasi trifft auf der Straße, sondern das ist ja einfach eben dann halt auch Business, wie man dann sieht. Ich glaube, dass es ein verdammt rau ist, dass man da auch nur bestehen kann, wenn du dich verrohst über eine gewisse Zeit. Ich glaube, dass da Gewalt einfach immer wieder vorkommt. Und das, was uns halt auch auffällt, ist ein total verrohtes Frauenbild. Das ergibt sich vermutlich auch dadurch, dass man einfach nur mit Burschen zu tun hat, die einem ähnlich sind oder immer ähnlicher werden. Aber auch so dieses völlig Gleichgültige, dass man irgendwie annimmt, ja, das war schon alles okay, so wie das gelaufen ist.
Der unlimitierte, einfache Zugang zur Pornografie ist oftmals für junge Leute, ist irgendwie so ein Hardcore-Porno, der erste Kontakt mit Sexualität. Und wenn du nur sowas schaust, glaubst du, dass das normal ist. Und dann denkst du dir, naja, dann kann ich das ja auch mit jeder Frau machen. Ja? Und wenn ich dann aber auch nicht das Bewusstsein dafür habe, was richtig und falsch ist und vielleicht auch Grenzen überschreite und ein Nein nicht akzeptiere, dann sind wir in so Fällen wie eben jenen, den wir hier jetzt gerade besprechen. Oder zum Beispiel auch ein Fall, der kürzlich ja auch mit 10 nicht rechtskräftigen Freisprüchen geendet hat.
Aber vielleicht noch dazu, ich meine, das, was man einfach hier sieht, ist oder was offensichtlich ist, die haben auch kein Umfeld, das da korrigierend einwirkt. Betrifft nicht nur die Eltern, sondern auch der Freundeskreis scheint sehr abgeschlossen. Also man ist dann irgendwann einmal in diesem Freundeskreis drinnen, der eben nur aus solchen Persönlichkeiten besteht. Und ich glaube auch, dass das ja Loyalitäten entstehen lässt. Also ich glaube, es gibt eine gewisse
Korpsgeist.
Korpsgeist auf der Straße. Da schert niemand aus. Also da würde ja, glaube ich, nie jemand über jemand anderen schlecht aussagen, sondern man hält zusammen, weil das ja eigentlich gewissermaßen eine Ersatzfamilie ist. Diese Persönlichkeiten sind ja immer da. Also sprich, wenn ich rausgehe, treffe ich diese Personen. Wenn ich Blödsinn mache, sind diese Personen da. Wenn ich Blödsinn gemacht habe und mir holt jemand wieder vom Gefängnis ab, das sehen wir immer wieder auf TikTok, sind diese Personen da. Selbst wenn ich aus dem Gefängnisfenster rausschaue, sind diese Personen da und sind quasi immer für mich da, während es alle anderen nicht sind. Und ich glaube, das schafft halt eine Abgegrenztheit gegenüber allem sozusagen, so stelle ich es mir zumindest vor.
Das heißt, man wird die auch gar nicht los. Also das ist quasi die dominierende Kraft, egal wo man ist.
Genau so ist es.
Ich weiß, wir drehen uns ein bisschen im Kreis, aber dieser eine Punkt lässt mich trotzdem nicht los und ich würde gerne nochmal drüber sprechen, nämlich eben diese Empathielosigkeit, die wir jetzt mehrfach schon angesprochen haben und eben dieses eine Zitat aus euren Artikeln, ich zitiere es jetzt nochmal, wir dachten, das ist ein letzter Coup, ich hatte keine Lust mehr auf sie. Wir sprechen hier von Teenagern, die die Wohnung einer Frau angezündet haben sollen. Hätte auch irgendwer verletzt werden können, da hätte jemand sterben können, vielleicht der Nachbar etc. ist glücklicherweise nicht passiert, aber man weiß es in diesem Fall einfach nicht. Und was ich so schlimm dran finde, etwas wirklich Fürchterliches zu tun, ist ja die eine Sache. Aber nachher nicht einzusehen oder offensichtlich so abgeklärt zu sein, dass man gar nicht merkt, was man getan hat, das ist ja nochmal irgendwo eine Steigerung des Ganzen. Sehen wir hier eine Generation anwachsen, die wirklich völlig empathielos auf die Welt losgelassen wird, die wir einfach verloren haben? Ich glaube nicht, dass man Empathie mit 15 nochmal lernen kann. Ich glaube, das muss man von Anfang an, von der Pike an irgendwie mitbekommen.
Also ich spreche ganz ungern von einer verlorenen Generation oder von verlorenen Jugendlichen, weil ich glaube, dass man mit viel Arbeit sehr wohl eingreifen kann und diese Jugendlichen auch wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Aber wie der Jan richtig schon gesagt hat, ist, es fehlt einfach dieses Korrektiv. Es fehlt sozusagen das Gegenüber, das erklärt ganz klar und zwar auch mit einer Autorität, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht richtig.
Und aber wo sind die Eltern? Wo sind die Eltern von diesen Kids, die das ja eigentlich machen sollten? Oder die Lehrer?
Es gibt tatsächlich einige Fälle, und das sehen wir schon noch, haben wir ganz oft auch bei diesen Kfz-Diebstählen mitbekommen, es sind oft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die hier dabei sind, wo es tatsächlich keine Eltern gibt. Dann Eltern, die vielleicht sehr viel arbeiten und wenig zu Hause sind. Das kann auch sein. Oder schlicht einfach Eltern, die sich nicht für ihre Kinder interessieren. Auch das soll es geben.
Oder vielleicht, was man noch hinzufügen kann, Familien mit Schicksalsschlägen. Was wir auch immer wieder im Extremismus sehen, ist es ja zum Beispiel auch so, dann sitzt die Mutter da, die nach einem Unfall querschnittsgelähmt ist. Oder der Sohn, wo die Mutter schon sehr früh gestorben ist und nur der Vater die Obhut hat sozusagen und es dann innerhalb der Familie zu Streitigkeiten kommt. Also ich glaube, wie du sagst, das ist sehr unterschiedlich.
Und oftmals eben auch eine fehlende Vaterrolle. Das sehen wir auch ganz oft, dass quasi man als junger Bursch oftmals schon diese Rolle übernehmen muss im Haus, wo es dann heißt quasi, du bist jetzt der Älteste, du musst dich jetzt um die Familie kümmern. Und obwohl der eigentlich erst 16 ist, hat er ganz andere quasi Dinge, die er bewältigen muss. Also das ist auch etwas, was wir ganz stark sehen. Fehlende Rollenbilder, fehlende Vorbilder eigentlich. Das ist auch was, wo ich glaube, es wichtig wäre anzusetzen. Und eine Sache möchte ich schon auch dazu sagen. Wir berichten ja im Standard und auch auf Puls24 natürlich nur über die Fälle, die schon passiert sind, die schockieren. Aber ganz viel wird ja auch im Vorfeld schon abgefedert. Durch Sozialarbeit zum Beispiel, durch die Jugendarbeit. Also da passiert ja auch schon sehr, sehr viel. Aber ich glaube, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Daniel, ich glaube, man kann das schon abfedern, aber man muss wirklich eingreifen und daran arbeiten und viel investieren, Geld investieren, Ressourcen investieren. Das sagen ja auch wirklich alle Player auf diesen Gebieten. Wir brauchen mehr Ressourcen, wir brauchen mehr Geld, um hier wirklich mit diesen Burschen zu arbeiten. Und ich glaube, es kann funktionieren, wenn man wirklich möchte.
Und was man, glaube ich, auch dazu sagen kann, ist, dass es Millionen anderer Jugendliche gibt, über die es nichts zu berichten gibt. Und deswegen stehen sie auch nicht in der Zeitung, die einfach ganz normal aufwachsen mit den Problemen, die man halt hat als Teenager, aber die dann irgendwann einfach damit fertig sind und ein normaler Teil dieser Gesellschaft werden können.
Absolut. Aber natürlich, und ich meine, das beobachten wir jetzt schon ganz, ganz lang, unterschätzen darf man die Dynamik auch nicht. Es werden, also wenn wir uns zum Beispiel die Jugendgangs der vergangenen Monate anschauen, es wird schon immer ärger. Also wir kennen die Meidlinger Schutzgeldbande von vor 2 Jahren, die einen Handyshop angegriffen hat mit Molotow-Cocktails und so weiter, um Schutzgeld zu erpressen zum Beispiel.
Die Brutalität ist einfach eine andere, genau. Die Gewalt ist eine andere.
Also da muss man sagen, da stechen die sogenannten Leasinger jetzt schon ziemlich heraus, weil, und auch alle, mit denen man spricht, egal ob das Anwälte sind oder mit wem auch immer, ich meine, wenn am Ende des Tages, auch bei allem, was davor passiert ist, mit Erpressung und so weiter, was sich niemand vorstellen kann und will, aber am Ende brennt eine Wohnung. Und das ist halt schon, also so weit muss man mal kommen.
Das ist kein Jugendstreich mehr.
Das ist kein Jugendstreich mehr. Ich meine, alles an der ganzen Geschichte, wir werden dann eh sehen, wie geurteilt wird, aber alles an der Geschichte ist kein Jugendstreich. Und natürlich muss man mit diesen Jugendlichen arbeiten. Und ich glaube auch, und das sehen wir auch immer wieder, man sieht diese TikTok-Videos andauernd, es ist ja mittlerweile ein Trend, den man sieht, dass irgendwelche Jugendlichen posten Free A, Free B, also immer meistens den Vornamen, so quasi, die irgendwelche Freunde im Gefängnis haben und quasi so das Ketten-Emoji dabei und so und irgendwelche Bilder.
Und
so quasi,
13-Jährige, die Countdowns runterzählen, bis genau. Sie 14 sind und mit einem Polizei-Emoji markieren. Also es ist ein Game bei manchen.
Ja, und wo das irgendwie ein Trend geworden ist, okay, ein Freund von mir ist in Haft. Oder irgendwelche, gibt es auch unzählige Videos quasi aus dem Gerichtssaal, wo man den Freund noch filmt oder wo man den Freund auch wieder abholt quasi, wenn er dann aus der Haft wieder entlassen wird. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen, das ist ein Trend, der uns jetzt, man muss es nicht völlig übertreiben, aber man muss auf jeden Fall mit diesen Jugendlichen arbeiten, weil man muss sich schon die Frage stellen, wenn ich mit 15 so bin, da muss eben, wie wir schon vorher besprochen haben, sehr viel passieren, dass sie das nicht fortsetzt. Und wenn der heute eine Wohnung anzündet und dabei nichts empfindet, muss man sich schon überlegen, wie das weitergeht. Und natürlich ist es nicht die absolute Mehrheit, bei Gott nicht, zum Glück, aber man darf auch, wenn man jetzt zum Beispiel die Politik adressiert, man darf da nicht drüber hinwegsehen, als wäre das jetzt sozusagen wieder ein Fall von einigen wenigen, die eigentlich egal sind, sondern wir erleben da halt schon einen gewissen Teil, einen sehr kleinen Teil von den Jugendlichen in Österreich, die schon ein bisschen außer Rand und Band gerät.
Aber ist es ein Teil, der größer wird? Ich meine, ich bin jetzt nicht so tief im Thema drin wie ihr, aber ich kann mir die polizeiliche Anzeigenstatistik ansehen beim Thema Jugendkriminalität. Und muss man dazu sagen, es sind die Anzeigen, also das sind keine Verurteilungen. Und da hatten wir 2024, das ist die aktuellste Zahl, die wir haben, 34.806 zwischen 14 und 18 und eine Zahl, die mich besonders schockiert, 12.000 zwischen 10 und 14 Jahren. Da sind wir auf einem absoluten Höchststand, während die generelle Kriminalstatistik eigentlich nach unten geht. Also wird das Problem größer?
Also gerade das, was du jetzt angesprochen hast mit diesen Unmündigen und diesen wirklich ganz Jungen, das sind oftmals Einzelpersonen, die einfach im Monat mehrere hundert Straftaten allein schon begehen. Also die Gruppe.
Diese sogenannten Systemsprenger, oder?
Ganz genau. Das ist eine kleine Gruppe eigentlich, aber es sind nicht minder quasi, also gefährlich, für das, weiß ich nicht, aber die sind schon kriminell. Also die machen schon Dinge, die sie nicht machen dürften, und in dem Wissen, dass ihnen nichts passieren kann. Wie ich angesprochen habe, der eine, der den Countdown runterzählt auf Instagram zum Beispiel. So lange geht es noch und dann kommt die Polizei. Also ja, die Zahlen der Anzeigen steigen, aber die Verurteilungen geben es dann doch nicht ganz her.
Und wie du eben gesagt hast, also das, man sagt ja immer, es gibt eine kleine Gruppe, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, waren es 50 in Wien, ich weiß es nicht mehr, ehrlicherweise, die halt wirklich für viele Straftaten zuständig sind. Und da gibt es ja einige, die ja tatsächlich, glaube ich, in die Tausenden gehen, einige wenige. Das relativiert das Ganze, aber was man, das ist jetzt auch nur ein Gefühl und eine Interpretation, aber wenn man halt mit Leuten spricht, die mit den Jugendlichen zu tun haben, ob das jetzt Anwälte sind oder vor allem auch Anwälte, die das natürlich auch mitkriegen, die Brutalität hat sich wahrscheinlich verändert.
Und Social Media ist ein Treiber.
Ja.
Das alles aufzunehmen, sieht man vor allem bei den jungen Burschen, die du angesprochen hast in der Kriminalstatistik. Das sind nämlich vor allem Kfz-Diebstähle, also Autodiebstähle. Da wird halt einfach wirklich jeder Diebstahl mitgefilmt. Gerade, dass sie keinen Livestreams machen, während die Polizei hinter ihnen nachfährt.
Entschuldigung, aber wie dumm ist das? Also
wenn ich 13 bin und
Straftat aufzeichnen und auf Social Media stellen, ist jetzt nicht unbedingt intelligent. Also, pardon my French.
Ja, wenn man 13 ist, weiß man auch, es kann einem nichts passieren. Aber da geht es einfach drum, und ich habe mit einigen von diesen Autoknackern gesprochen, zu sagen, wir sehen einen geilen BMW, Zitat, dies, das. Und den wollen wir haben. Und dann wollen wir auch bewundert werden. Und damit das auch die Feinde und Freunde und Frauen sehen, stellen wir das halt auch ins Internet. Also da geht es ganz viel auch um Bewunderung, um Beachtung und schaut's, wie arg ich bin und schaut's, wie kriminell ich bin und was ich alles schaffen, was ich alles kann. Und da ist Social Media schon ein ziemlicher Treiber.
Und vielleicht, um das Ganze nochmal auf eine ganz andere Metaebene zu heben, die mit Jugendkriminalität dann irgendwann einmal vielleicht zu tun haben wird. Also wenn man jetzt das Bild zeichnet, das wir momentan in Österreich haben, und das betrifft ja nicht nur Österreich, sondern gesamte Europa, Inflation, Staatsschulden, horrend, sozusagen Sparmodus momentan in der Politik, wo wird sehr oft gespart, sehr schnell im Sozialbereich. Wen trifft es als erstes? Genau diese Jugendlichen, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Das ist zum Beispiel auch was man, glaube ich, zu wenig beachtet. Diese Situation, egal ob das jetzt Corona war, wo dann viele Jugendliche zu Hause saßen und TikTok konsumiert haben, was wir dann sehr oft auch vom Straflandesgericht dann erleben, weil sie dann viele radikalisiert haben. Genauso hängt es auch mit dem zusammen. Ich glaube, dass man die Zeit nicht unterschätzen darf, dass das Thema auch deshalb größer werden kann, weil die Zeiten einfach wahnsinnig schwierig sind. Und ich meine, das trifft halt einfach Familien, in denen es ohnehin schon schwierig ist, und Jugendliche, die ohnehin schon orientierungslos sind, vor allem in dem Hinblick, das sage ich jetzt mal, erleben wir auch im Medienbereich zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen, das Geld knapper wird, Jobs weniger werden, diese Jugendlichen oft keine wirkliche Ausbildung haben.
Sehr viel Zeit haben,
gestrandet sind sozusagen. Wo bringst du diese Jugendlichen unter? Und ich meine, wenn man sich politisch, wenn man da den Fokus nicht darauf setzt, wird man wahrscheinlich in einigen Jahren ein paar mehr von diesen Fällen haben, aber einfach auch, weil man sich um diese Jugendlichen dann nicht entsprechend kümmert. Und das hat schon sehr viel auch mit einer politischen Entscheidung zu tun. Sparmodus hin oder her. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass wir das nicht aus dem Fokus verlieren. Ich meine, diese Inflation trifft diese Familien am allerstärksten.
Aber was tut denn die Politik tatsächlich? Ich kann mich erinnern, Anfang des Jahres war das ein Riesenthema, politisch gesprochen. Da ging es um haftähnliche Unterbringung von unmündigen Kriminellen. Da ging es um eine Herabsetzung der Strafmündigkeit, genau um solche Fälle irgendwie Herr zu werden. Sind das Maßnahmen oder waren das Maßnahmen, die tatsächlich greifen könnten, oder irrt man da irgendwie ein bisschen überfordert, auch politisch in der Gegend rum?
Na, die Ideen sind ja eigentlich nicht schlecht. Es wird halt nichts umgesetzt. Ja? Also quasi die Strafmündigkeit wird natürlich extrem stark diskutiert oder wurde diskutiert. Jetzt haben wir auch schon lange nichts mehr davon gehört.
Das ist ein bisschen länger her, ja.
Ja, schaut man in andere Länder, nach England, also zum Beispiel, da sind Kinder ja schon ab 12 Jahren strafmündig und werden ins Gefängnis gesperrt. Das gibt es bei uns nicht. Das sagen auch alle Expertinnen und Experten, Kinder gehören nicht ins Gefängnis. Es bringt sich überhaupt nichts, die einzusperren, weil sie da einfach nur noch krimineller werden. Aber zum Beispiel, gerade bei Kindern, die fremd untergebracht sind, und das sehen wir halt doch schon sehr oft, zum Beispiel die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die in irgendwelchen WGs untergebracht sind, da haben die wiederum überhaupt keine Handhabe, diese Burschen irgendwie zu kontrollieren, weil sie dürfen sie nicht einsperren. Das heißt, sie dürfen die Türen eigentlich nicht zusperren. Wenn die rausgehen in der Nacht, können sie sie eigentlich nicht aufhalten. Alles, was sie tun können, ist, die Polizei zu informieren, zum 100. Mal in diesem Monat, wo die Polizei schon sagt, ja, was sollen wir denn jetzt machen, weil wir können ihn gern suchen und zurückbringen, aber festhalten können sie ihn ja trotzdem wieder nicht mehr. Also da hat man zumindest überlegt, am Heimaufenthaltsgesetz zu schrauben, damit einfach diese Einrichtungen mehr Handhabe haben, die Jugendlichen hier unter Kontrolle zu haben, zumindest dann nachts, wo sie nicht mehr rausgehen sollten. Aber da hat man dann viel diskutiert, auch zum Beispiel verpflichtende Elterngespräche, wenn Unmündige straffällig werden, dass man sagt, Eltern müssen verpflichtend zur Polizei kommen, um dort ein Gespräch zu führen, sonst müssen sie eine Strafe bezahlen. Auch das ist meines Wissens nach nicht umgesetzt worden. Also viel drüber geredet hat man, aber so wirklich auf einen grünen Zweig ist man nicht gekommen und umgesetzt, glaube ich, hat man zumindest bislang auch noch nicht wirklich viel.
Und man ist wieder sehr stark am Ende der Fahnenstange sozusagen mit diesen Maßnahmen. Also man ist dann immer politisch erst da in der Repression, wo dann eh schon viel passiert ist. Natürlich kann man jetzt nicht politisch in jede Familie hineinleuchten und die von Anfang an begleiten, aber ich glaube halt, ein Anfang ist es, weil wo sind diese Jugendlichen? Und das sagen sie andauernd, sie sagen immer draußen, aber dann sind sie halt im Park, auf irgendwelchen Plätzen oder was auch immer. Und das, was man einfach zweifellos sieht, ist, dass wir da zu wenig Personal haben, schlicht und ergreifend.
Und da reden wir jetzt nicht nur von Polizei, genau, sondern eben von
Sozialarbeitern, von Personen, die die Plätze kennen, vielleicht die Personen kennen, irgendwann einmal eine Beziehung zu diesen Personen haben, die ein gewisses Autoritätsgefühl auslöst, die vielleicht irgendwie Wirkung auf diese Jugendlichen hat, weil im Moment wirkt es einfach sehr, einfach wie Wildwuchs sozusagen. Es ist einfach niemand da. Und ich glaube schon, dass es etwas bewirken kann, wenn man genügend Personal hätte, gerade im Sozialbereich, um vielleicht präventiv den einen oder anderen, alle wird man nicht auf die gerade Spur bringen immer, aber den einen oder anderen mehr vielleicht doch von dort rauslösen kann.
Und eine Investition für die Zukunft wird uns allen sehr viel weniger Geld kosten, wenn wir die jungen Leute da schon auffangen, sie zum Beispiel auch gesundheitlich zu unterstützen, Kinder- und Jugendpsychiatrien stärken. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eben gerade, wir haben ja auch über Suchtprobleme und so weiter gesprochen, psychische Probleme. Also im Vorfeld viel abzufangen, würde der Gesellschaft und dem Staat sehr viel weniger Geld kosten, als wenn wir jetzt zuschauen, Jugendliche, die bis ins Erwachsenenleben vielleicht niemals arbeiten gehen wollen, können, dann in Gefängnissen landen und dann eigentlich dem Staat nur auf der Tasche liegen. Also man könnte hier sehr viel abfangen.
Ich glaube, das ist ein Appell, mit dem wir diesen Podcast jetzt auch schließen können. Noch ein Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sind ja einige Fälle abseits des aktuellen kurz angesprochen worden. Wir werden da mehrere Links sowohl vom Standard als auch von Puls24 in die Shownotes packen. Dann können Sie das nachlesen. Wir hatten hier natürlich jetzt auch nicht die Zeit, über jeden einzelnen im Detail zu sprechen, aber wenn Sie es interessiert, wie gesagt, in den Shownotes werden Sie es finden. Magdalena, Jan, vielen Dank für eure Zeit heute.
Danke.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer zu finden auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.